Willkommen zu einer neuen Folge von unserem iSource Podcast, im Format, wo der digitale Wandel aus Sicht von IT-Dienstleistern und Unternehmen genauer anschaut. Mein Name ist Stefan Lendi und heute reden wir über ein Thema, das aktueller kaum könnte sein. Wir reden über Cybersecurity in Zeiten von künstlicher Intelligenz, von hybriden Arbeitsmodellen und von wachsender Komplexität. Komplexität eben nicht nur technisch, sondern auch kulturell. Zwei Experten bei mir im Studio, der Toni Fuchs, CEO von der iSource, ist da. Willkommen.
Danke vielmals.
Und der Tobias Ellenberger, CEO und Partner bei der One Consult, einem der führenden Schweizer Unternehmen für Cybersecurity. Tobias, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Einen praxisnäheren Blick werfen wir zusammen auf die Sicherheitskultur, auf die Rolle von KI, von kritischen Vorfällen und vor allem von der Zukunft von der Security im Mittelstand.
iSource Podcast.
Willkommen, ich möchte gerne ganz praktisch anfangen mit euch. Wie habt ihr beide euch damals eigentlich kennengelernt? Wie ist die Geschichte entstanden von dieser Zusammenarbeit?
Das ist eigentlich völlig aus dem Blauen raus, kann man sagen. Wir hatten einen Security-Vorfall gehabt bei einem Kunden, den wir unterstützt haben. Und in diesem Rahmen habe ich natürlich gesagt, da muss ein Profi einen im forensischen Bereich wirklich zu analysieren. Was ist denn genau passiert? Was ist die Ursache und was sind schlussendlich das Resultat, das wir haben? Dass wir auch wissen, wie wir IT-technisch das beheben können. Und bin dann auf die One-Konsole gestossen und wir haben das Telefon geführt. Und irgendwie im Telefon habe ich schon sagen, das passt. Und gerade in einem Sonnenfall ist das Menschliche absolut zentral, dass es passt. Und dort haben wir uns austauscht und Massnahmen definieren. Und ich kann sagen, aus dem Case heraus schlussendlich ist eigentlich eine Freundschaft entstanden. Das darf man so sagen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist beispielhaft von einer guten Zusammenarbeit. Ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Oder? Essentiell ist, dass es stimmt. Also, dass die Chemie stimmt, sagt man so einfach auf Schweizerdeutsch. Und das haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, dass der Kunde im Fokus steht, die Problemlösung im Fokus steht, ein pragmatischer Ansatz und gleiche Werte sind zwischen den zwei Unternehmen, dass die Qualität stimmen muss und dass man die Sache wirklich ernst nimmt und zu einer Lösung kommt, damit der Kunde dann auch möglichst schnell wieder arbeiten kann.
Das Menschliche, das Technische, was braucht es denn noch in den Fällen, wenn es zu einem Cybersecurity-Vorfall kommt, dass man das sogenannte Cybersecurity-Leadership kann beweisen?
Ja, ich glaube, es ist wie bei Leadership allgemein. Das kommt nicht einfach so aus dem Nichts, dass man das hat. Also das ist grundsätzlich in allen Fällen so und das ist ja keine Ausnahme. Man kann sich darauf vorbereiten. Es ist nicht etwas, was man nicht kennt. Es ist etwas, was man kann üben kann, was heute viel vergessen geht. Also man kann die ganzen Vorfälle kann man beüben, die kann man regelmässig beüben. Man kann dort Learnings daraus ziehen und wenn man die ernst nimmt, nach einem Umsatz, wird man immer wie besser.
Also da eine Frage von der Routine, von der Konditionierung, vom Lernen aus Erfahrungen, Toni.
Genau, Erfahrungen und eben üben. Mit dem Üben bringt auch die ganze Vorbereitung das Thema natürlich mit sich. Oder? Du kannst nur üben, wenn du vorbereitet bist. Und ich glaube, es ist im Security-Vorfall genau der Punkt. Wenn du nicht vorbereitet bist, wem kann ich anrufen, was sind meine Lieferanten, was sind Kontaktpersonen, was ist vielleicht auch Medienpartner für Kommunikation nach aussen. Wenn das der ist, musst du zusammensuchen, dann ist es relativ schwierig, weil du bist unter einem enormen Stress, wenn du so einen Vorfall hast. Und dann bist du froh, wenn du einfach Checklisten mäßig kannst agieren.
Was hat es für Vorfälle gegeben, konkrete Vorfälle, ohne Namen zu nennen, die ihr da erwähnen darf, die ihr gemeinsam gemeistert habt? Ich würde dort gerne auf den Zahn fühlen. Wie ist das gegangen? Wie hat das genau funktioniert, dass wir alle das besser verstehen?
Ich glaube, ein schönes Beispiel ist wirklich der Initialfall, wo halt ein Mitarbeiter, und das ist absolut, kann man nie einen Vorwurf machen, auf einen Link geklickt hat und dann ist eigentlich damals nichts passiert, sondern es ist Monate drauf, ist das Ganze aktiv worden und hat so zu Meldungen geführt, wo der Kunde darauf hingewiesen hat, da ist ein Vorfall, da haben wir einen Ransomware-Vorfall schlussendlich. Und ich glaube, der ist wirklich ein Initialkontakt und der Initialkontakt hat schon so stattgefunden, dass wir sehr schnell eigentlich in einem prozessualen Ablauf drin waren, eine super Rollenverteilung gemacht haben, wer macht jetzt was, die Kommunikation mit dem Kunden aufgesetzt haben, also einerseits unter uns, eins, was One Consult, aber eben mit dem Kunden auch, stufengerechte Kommunikation, weil das Top-Management mit dem Kunden ist nicht unbedingt IT-affin, dass man dort eine stufengerechte Kommunikation hatte und natürlich ich dort als CEO auch Management-Kommunikation übernommen habe, zusammen mit dem Kunden, in Abstimmung mit den technischen und Resultatsinformationen vom Tobias im Team von der One Consult.
Tobias, zoom noch ein bisschen genauer rein, was da die einzelnen Schritte sind, wie man vorgegangen ist.
Ich glaube, die Schritte sind immer ähnlich in so Fällen. Also, jetzt, trotzdem, das ist ein typischer Ransomware-Case gewesen. Die unterscheiden sich schon meistens in den Details. Man kann die dann oft ein bisschen zurückstufen auf die verschiedenen Täterschaften, die es gibt. Dort ähnelt sich das Vorgehen ein bisschen. Ich glaube, typischerweise in so einem Fall ist als erstes, wir kommen das Telefon über. Es wird uns geschildert, was die Herausforderung ist, wo man steht. Und dann gilt es für uns zuerst einmal, die, salopp gesagt, Feuerwehr, die wir bei uns haben, das Team in Einsatz schicken. Und die gehen vor Ort, finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Mal die Stimmung fühlen und schauen, wo stehen wir überhaupt. Was wissen wir wirklich? Was haben wir für Vermutungen, was passiert ist? Wissen wir vielleicht noch nicht. Dann geht es darum, das auch zu erhärten. Und vor allem ganz wichtig am Anfang mit dem Leadership-Team, oder, wenn wir das Thema haben, sei es von Partnern wie Dicehouse und aber vor allem auch beim Kunden, feststellen, hey, was ist das Ziel? Was möchten wir jetzt erreichen? Ganz salopp, da gibt es zwei Richtungen. Die eine ist ja, wenn wir herausfinden, was genau wirklich passiert ist, oder wenn wir bis zu einem gewissen Grad darauf verzichten, zu wissen, was passiert ist, und einfach möglichst schnell wieder im Daily Business sein. Und das ist so ein Trade-off, wo man sich überlegen muss, wo man sich mal eine Strategie zurechtlegen muss, ja, wie kommen wir zu unserem Ziel hin? Sind schon alle Partner da? Brauchen wir noch weitere Partner? Und dann die Strategie auch mit entsprechenden Massnahmen zu untermauern und so zu verfolgen.
Ich würde jetzt von außen sagen, möglichst schnell wieder funktionieren. Das wäre eigentlich das Hauptziel. Und die andere Frage, was ist genau die Ursache gewesen, ist natürlich die Frage zum Wissen, sind wir dann für die Zukunft abgesichert oder könnte so etwas auch wieder vorkommen? Ist das die richtige Fragestellung, die richtige Überlegung so?
Ja, gibt ja einen Klassiker, oder? Was du sagst, ist natürlich in dem ersten Sinn immer sehr naheliegend, oder? Ja, wir müssen einfach möglichst schnell wieder arbeiten können. Dann ist aber wichtig, dort auch ein bisschen nachzufragen, oder? Ich meine, wenn du nicht weißt, wie die Täterschaft reingekommen ist, was für eine Sicherheitslücke das ausgenutzt haben, ob es ein Phishing war oder nicht, dann kann es natürlich passieren, dass du zwar relativ schnell wieder im Business nachgehen kannst, aber dass du dich dann gerade nochmal verwutscht, weil der sogenannte Root Cause, der Entry Point, nicht richtig analysiert worden ist. Man weiss nicht, wie das passiert ist und dann läuft man Gefahr, dass das dann halt gerade wieder passiert. Also es hat durchaus auch so Fälle gegeben, wo dann das 3-4 Mal nacheinander passiert ist, bis man dann wirklich halt gleichzeitig investiert hat, um festzustellen, okay, wieso passiert uns das immer wieder? Ja. Also es macht durchaus Sinn, dort auch genauer hinzuschauen. So die typische Frage, oder, die als erstes dann eingestellt wird, wenn unser Team vor Ort kommt, selbst vor Ort, und oh, wie hätte uns das können passieren können? Die ist durchaus auch wichtig zu beantworten.
Und da muss man eben auch das Führungsteam abholen. Das war dann deine Aufgabe gewesen, Toni. Wie redet man mit der Geschäftsleitung? Wie erklärt man, was da passiert ist? Und wie sensibilisiert man es eben genau für das, was gemacht werden muss, für die richtigen Überlegungen, die gemacht werden
müssen? Ja, das hast du genau richtig. Es ist sensibilisieren. Geschäftsleitung, Kontaktpersonen auf Kundenseite sind ja sich nicht gewöhnt, oder, mit dem Thema umzugehen. Meistens ist das erste Mal und hoffentlich natürlich das letzte Mal. Also wirklich stufengerecht auch Kommunikation aufzusetzen und Fragestellen aufzusetzen und das Ganze möglichst auch mit Varianten versehen, dass eine Geschäftsleitung eine Auswahl hat. Auch Varianten 1, 2, 3, wo wir jetzt vorwärts gehen können. Sehr detaillierte Analyse vom Root Case, wie der Tobias gesagt hat, wo halt entsprechend auch Kosten verursacht, das muss man auch sagen. Aber uns dann absolute Sicherheit gibt, dass eben nicht mehr drinnen ist, wenn man den Root Case analysiert und allenfalls die Schwachstelle behoben hat. Oder halt den Mittelweg geht. Und ich glaube, da muss man der Geschäftsleitung Optionen geben, auf eine Art, dass sie es eben auch verstehen, auf eine nicht technische Art, sondern auf eine Management-Art.
Also Szenarien mit Chancen, mit Risiken, aber du hast gesagt, da entstehen natürlich auch Kosten. Natürlich, aber wenn man einen weiteren Vorfall kann verhindern, dann rechnet sich das ja eben auch. Also auch ein Return on Invest muss kalkuliert werden bei der Risikoanalyse, die man macht.
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Betrachtung und da kann man auch sehr gut einen Klassiker festmachen. Der Klassiker oder die klassische Frage, die dann irgendwann kommt, wenn wir so einen Fall haben, oder Ransomware, ja, zahlen oder nicht zahlen. Ich bin da ja, einer der wenigen, der sagt, die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Im Grundsatz ist es natürlich nicht zu empfehlen, zu zahlen, aber es gibt durchaus legitime Szenarien, wo man eine Zahlung kann in Betracht ziehen kann. Oder schlussendlich auch, so viel haben wir auch bereits begleitet, die einzige Lösung ist, um das Weiterbestehen von einem Unternehmen sicherzustellen. Weil dann halt die Summe, die man zahlt, tiefer ist als das, was man müsste zahlen, um das Ganze nachhaltig wieder zu beheben. Und dann ist es ganz wichtig, oder wie du gesagt hast, dass man die Risiken in Betracht zieht. Oder? Also wenn wir jetzt zahlen, werden dann die Daten beispielsweise wirklich gelöscht. Und da gibt es halt ein gewisses Restrisiko, das man einkalkulieren muss. Man kann nicht davon ausgehen, dass das nachher wirklich alles weg ist. Und muss man einfach dann auch damit rechnen, dass dann das vielleicht noch eine Option sein könnte, die auf einem zurückfallen kann.
Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ist ein Versicherungsthema. Ein Haufen Kunden sagt, ja, kann ich eine Versicherung, so übergibst du eine Versicherung. Das ist nicht immer die beste Lösung, weil wenn ich sie der Versicherung übergebe, übergebe ich die ganze Steuerungsmöglichkeit als Kunde aus den Händen. Weil dann übernimmt die ganze Leitung vom Case die Versicherung. Und das oberste Gebot von der Versicherung ist, und das ist ja legitim, die werde ich eigentlich nicht zahlen, oder? Aber wie der Tobias sagt, es gibt Fälle, wo vielleicht Zahlen genau die richtige Option ist. Und ich schließe mich dir völlig an, Tobias, es gibt nicht eine Pauschalantwort, zahlen oder nicht zahlen, sondern es ist caseabhängig. Und darum ist auch die Vorgehensweise, das ist meine Aufgabe, auch die Kunden zu beraten, die Versicherung ins Boot nehmen oder vielleicht halb ins Boot nehmen, aber schauen, dass man den Case kann führen als Kunde. Das Management vom Kunden soll den Case führen, dass man schlussendlich die Optionen offen behaltet. Mit welchem Lösungsanweg gehen wir jetzt weiter?
Und die Versicherung trägt ja am Schluss Kosten, entweder das, wo man zahlt, plus noch die ganze IT-Geschichte, alles, was ihr macht, um den Vorfall aufarbeiten, oder wenn es halt eine komplexere Aufarbeitung ist, ja, dann wird es halt selbst dann auch teurer, wenn man nicht zahlt. Du bist bei der Versicherung, bist du so ein bisschen zwiegespalten, Tobias. Wie siehst du es, was ist die Rolle von der Versicherung? Die Versicherung müsste doch eigentlich ein Interesse haben, dass die Firma möglichst schnell wieder gut aufgestellt ist, nicht einfach nur sagen, wir zahlen nicht.
Ja, also ist sicher stark abhängig davon, wer man als Versicherungspartner hat. Ich glaube, es ist ein Risiko, das sich zum Teil versichern lässt. Der Teufel steckt aber dort wie überall im Detail. Also sprich, man muss ganz gut darauf schauen, was steht genau in dem Vertrag drin, wo man mit der entsprechenden Versicherung hat. Und das unterscheidet sich auch jetzt beispielsweise in der EU zu den USA, wenn man jetzt so zwei Extreme miteinander vergleichen, recht stark, was dort die Versicherungsleistung ist.
Wie sieht es aus in der EU, wie sieht es in den USA aus, dass wir das schnell vergleichen
können? Ja, grob gesagt, jetzt ohne alle möglichen Versicherungsmodelle im Detail zu kennen, aber die Versicherungen in den USA sind risikobereiter, die übernehmen zum gewissen Teil mehr Kosten, also man hat nicht eine Zeit lang Versicherungen gehabt, die auch die Ransom gezahlt haben. Das war in der Schweiz mal ein kurzes Thema gewesen, die meisten sind dann wieder davon zurück, also es gibt auch dort Ausnahmen. Und die Obliegenheiten jetzt im EU und auch im Schweizer Markt sind schon recht klar definiert. Also sprich, ohne eine Vorbereitung zu haben als Unternehmen selber, wenn ich eine Versicherung abschließe, habe ich dort meine Obliegenheit, also meine Verpflichtungen drin, die ich als Unternehmen muss erfüllen, also meine System up-to-date behalten beispielsweise, ist etwas von dem. Und wenn ich denen nicht nachkomme, dann ist es halt wie in allen anderen Versicherungen auch.
Dann zahlen sie entsprechend nicht, wenn man die genau. Anforderungen nicht erfüllt hat. Also es ist unglaublich viel Vorarbeit, die gefragt ist. Also Cybersecurity Leadership ist nicht nur eine Frage, wenn es einen Incident gibt, sondern ist eine grundlegende Frage, wenn es um eben das System up-to-date halten, aus Vorbereiten, falls mal etwas würde passieren, es geht um die Schulungen der Mitarbeitenden, da ist sehr viel mehr dahinter als eben nur das Incident Management, wenn dann etwas passiert.
Das ist genau der Punkt und auch natürlich damit verbunden, also Schulung der Mitarbeiter, ich sage immer, das ist das effizientste Mittel aus Kostensicht, eigentlich Sachen können zu verhindern. Wenn Mitarbeiter vom Kunden sehen, wie einfach, dass man Webseiten fälschen kann, noch das Passwort eingeht und die Usernamen eingeht und nachher dann eigentlich in einem Bankaccount innen wäre, dann ist es eindrücklich von Mitarbeitern und hilft auch privat einerseits zu sensibilisieren, aber natürlich auch im Geschäft. Und ich glaube, das ist der Punkt, sensibilisieren und die technischen Möglichkeiten. Wenn ich natürlich ein bisschen als Bequemlichkeit sage, nein, Zwei-Faktor-Authentifizierung da mit dem Handy auch noch müssen einen Code noch im PC eingeben oder im Notebook eingeben, das ist mir zu mühsam. dann unterlasse ich natürlich einfach gewisse State-of-the-Art-Technologie-Einsatz und dann werde ich haftbar. Also wenn eine Versicherung, wenn ich heute eine Versicherung abschließe und ich das nicht habe, dann kann ich die Versicherung nicht abschließen, weil das ist einfach heute so essentiell, dass ich die Sicherheitslösungen einfach so weit gehe, wie es heute auch technisch sinnvoll ist. Und wenn ich das nicht mache, habe ich keine Versicherung. Und wenn ich einen Vorfall habe, dann nimmt die Versicherung allenfalls Regress.
Aber es ist auch sinnvoll, dass Versicherungen sich dafür einsetzen und sagen, ihr könnt die Versicherung gerne abschliessen, aber das sind Mindeststandards, die ihr erfüllen müsst. Das ist auch im Interesse des Unternehmens wieder.
Ja, absolut. Und ich glaube, da kommen wir schön auf unser Thema zurück, oder, wo wir heute in diesem Podcast haben, Cyber Security Leadership. Also ich glaube, es ist eine Aufgabe, die alle zusammen im Unternehmen müssen mittragen müssen. Und das ist nicht da mit der Einmalaktion, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Da gibt es ganz viele schöne Beispiele. Du hast Awareness erwähnt, Toni. Ich glaube, das ist sicher ein gutes Mittel, um Awareness zu schaffen. Bestandteil dort so in den Phishing-Szenarien. Aber jetzt einfach einmal eine Awareness-Schule oder eine Phishing-Schulung zu machen und dann denken, hey, jetzt sind wir geschützt. Das ist zu wenig weit gedacht. Also gerade wenn man das Resultat anschaut von diesen Phishing-Tests, die wir durchführen, irgendeiner klickt immer, das hat verschiedene Gründe. Das kann man auch entsprechend manipulieren, dass halt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man entsprechend drauf geht. Und dann sind wir im gleichen Schritt, wo man sogenannte SEO-Breach-Szenarien muss durchdenken. Also wir gehen jetzt davon aus, die Attacken ist erfolgreich gewesen. Wo befindet sich die Täterschaft denn in meinem Unternehmen und was können wir von dort her machen? Und dadurch, dass man diese Szenarien immer wie weiter denkt und das kontinuierlich macht, ist sein eigenes Unternehmen halt besser geschützt. Und dort finde ich es absolut gut, wenn man von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht wird, dass man Hausaufgaben hat, die zu erledigen sind.
Mehrere Seiten extern, das hast du gesagt, über die Mitarbeitenden, es ist eine Aufgabe von allen im Unternehmen. Wo muss das Thema Cyber Security Leadership angesiedelt sein? Ist das im Verwaltungsrat, in der Geschäftsleitung, also irgendwo in der IT-Abteilung oder bei HR gehört das Thema nicht her, oder?
Auch, also es ist, oder die Awareness für das ganze Thema muss überall, bis auf den Mitarbeiter muss das angesiedelt sein.
Oder? Aber wie erreichen wir die? Ist das von der IT-Abteilung aus, die dann sagt, jetzt versuchen wir da etwas zu machen, Initiativen zu starten, oder ist das nicht auch ein GL-Thema, das sagt, wir schauen eben, dass die ganze Firma mitzieht? Wie oben muss das angesiedelt sein?
Ich denke, es ist schon ein GL-Thema, weil wenn es in der GL nicht vertreten und verankert ist, dann wird es halblebig sein, oder dann werde ich die Ziele nicht erreichen, wo ich eigentlich will, dass ich möglichst nicht angreifbar bin. Also es muss auch vorgelebt werden von der Geschäftsleitung und es muss eigentlich top-down entsprechend eingeführt werden mit entsprechenden Massnahmen, mit Sensibilisierung bis HR, oder Eintrittsprozess zum Beispiel. Es gehört einfach heute in den Eintrittsprozess, dass ich da eine Schulung mache und dass jeder Mitarbeiter eigentlich auf dem gleichen Stand ist. Und eben, wie der Tobias richtig sagt, einmal ist kein Mal. Also das muss ich wiederholen. Und idealerweise kann ich eben mit neuen Mitarbeitern bereits eine erste Hürde wegnehmen, wo man sonst hat, in der Akzeptanz, dass halt das eine oder andere komplizierter ist, im Einloggen zum Beispiel, dass der neue Mitarbeiter weiss, aha, darum ist das so technisch gelöst und somit eigentlich die Hürde für den Angreifer grösser wird.
Das ist die Hürde für den Angriff. Ich finde es so spannend, du hast gesagt, wenn ihr Tests macht, was war der Begriff, die Tests, die ihr mit Mitarbeitenden macht?
Also Phishing, es ist eine mögliche Attacke davon, eben so SEO-Breach-Szenarien gibt, wo man davon ausgeht, dass ein gewisses Szenario schon eingetreten ist.
Irgendjemand klickt immer, oder? In einer Firma. Das wird irgendwo durchsickern. Die Frage ist ja dort, habe ich eine Firmenkultur, die das auch zulässt, dass ein Mitarbeiter, der eben so einen Klick macht, dann auch die Hand aufhebt und sagt, hey, jetzt ist mir etwas passiert, ich habe falsch geklickt. Das hilft euch ja auch bei der Aufarbeitung. Und das ist wieder eine Frage von der Firmenkultur.
Ja, absolut. Also ich glaube, das hat sehr stark mit der Firmenkultur zu tun. Das sieht man auch immer wieder, wenn wir Einsätze haben, wo es genau um so Sachen geht. Nimmt man die Mitarbeitenden ernst? Und das ist sehr wichtig. Auf deine Frage, die du gesagt hast, ja, wo ist das Thema anzusiedeln? Ich würde salopp sagen, im Unternehmen. Also da ist Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, wie jeder Mitarbeitende in seiner Funktion auch dafür verantwortlich, verantwortlich als Stichwort. Es ist ja auch nicht nur der Geschäftsführer für das Unternehmen verantwortlich, sondern jeder Einzelne, der in das Team, in das Unternehmen reingehört, hat seine Verantwortung in seinem Bereich. Und ich glaube, das ist auch so im Security-Bereich, wo es genau um diese Themen geht. Und ja, eine Phishing-Simulation mit einer Click-Rate, die 0% ist, haben wir noch nie durchgeführt. Ich glaube, das geht allen Firmen so. Und dann geht es eben genau darum, dass man eine Kultur hat, wenn es dann mal ein Ernstfall ist, dass man das wirklich auch sich getraut zu melden. Und dass man nicht abgeputzt wird, sei es von einer IT-Abteilung, von einem Vorgesetzten oder wo auch immer, sondern dass das Thema ernst genommen wird, weitergeleitet wird, auch untersucht wird. Und typischerweise untersucht man lieber einmal mehr, als genau im richtigen Fall dann eben zu wenig.
Also der grosse Fall, den ihr vorher geschildert habt, wo jemand geklickt hat und dann mehrere Monate später erst ist das zu einem Problem geworden, hat sich die Person, wo das vielleicht gemerkt hat, ui, da habe ich vielleicht etwas falsch gemacht, hat sich die Person gemeldet, hätte man sogar Schlimmeres können verhindern.
Ja, das ist ein spezieller Fall gewesen, weil dort haben wir es nicht können merken, sondern wir hätten erst eigentlich Monate später können zurück eruieren, was ist eigentlich der Rückhaus gewesen, und dann ist das E-Mail vorgekommen. Also dort ist nicht irgendetwas respektive ist so gut gemacht gewesen, dass wir sie können erkennen. Und wie der Tobias richtig sagt, also Schlimmste ist, wenn ich als Vorgesetzter im Mitarbeiter sage, jetzt hast du geklickt, aber jetzt kommt eine schriftliche Verwarnung über, sage, nein, das soll den Bonus bekommen, er hat es gesagt. Das Schlimmste ist, klicken und nichts sagen. Dann verliere ich wertvolle Zeit, dass ich sicherstellen kann, dass jetzt vielleicht nichts passiert. Oder vielleicht auch das E-Mail analysieren kann, passiert überhaupt etwas, wenn ich darauf klicke, ist nicht immer so. Oder gibt es die Ransomware-Gruppen vielleicht inzwischen schon nicht mehr und die Anfragen ins Internet rausgehen ins Leere. Also Mitarbeiter motivieren, sofort, und zwar ohne Verzögerung, sofort zu melden, hey, ich habe etwas geklickt, ich bin nicht sicher, ist das etwas Schlimmes gewesen oder nicht. Und das ist das Beste, was man machen kann. Und auch die Mitarbeiter dürfen wir definitiv nicht bestrafen von irgendwelcher Art, sondern müsste eigentlich belohnen.
Hat ja Signalwirkung nach außen dann, oder wenn man Mitarbeiter, die sich meldet, bestraft, dann wird sich garantiert ein weiterer Mitarbeiter auch nicht mehr melden.
Ja, absolut. Und ich glaube, es ist gerade in dem Fall so, es zeigt ein bisschen auf, wie komplex eigentlich die heutigen Systeme und Infrastrukturen sind. Und man muss mehrere Möglichkeiten haben, so eine Angriff, sage ich jetzt, aus einem Cyberangriff können zu detektieren, weil ein Mitarbeitender jetzt in dem Fall ist gar nicht bewusst gewesen, dass er etwas falsch gemacht hat, weil die Meldung so gut gemacht ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Fehler gemacht, was wollte ich denn melden? Und dann ist es genau wichtig, dass man ergänzende Massnahmen hat, zusätzliche Massnahmen und sich nicht nur auf eine Schutzmassnahme verlässt, sondern dass man dort eine breite Palette hat, eine sinnvolle Palette, aufs Unternehmen abgestimmte Palette an Sicherheitsmassnahmen, damit die Chance eben möglichst hoch ist, in der Kette von so einem Angriff können zu detektieren.
Was kann da dazugehören zu so einer Palette?
Ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage, gell? Nein, also was dort dazu gehört, sind sicher Basisschutzmechanismen. Also sprich Firewall, irgendwie ein Antivirusprogramm, salopp gesagt, dann Netzwerksegmentierung, ein schlaues Berechtigungskonzept und ein sauberes Update und Patchmanagement sind sicher mal Grundlagen, dass man nicht so schlecht ist. Dann gehört sicher Monitoring dazu. Dass man dort auch anschaut und dort fällt dann die Krux schon an, da kann der Toni mehr sagen dazu, sie sind Infrastrukturspezialisten, was locken wir sinnvoll, was können wir überhaupt anschauen, es bringt nichts alles zu locken und man kann noch die Logfiles nicht analysieren, weil dann weiss man genau gleich viel, wie wenn man es nicht aufzeichnet und dort ist sehr wichtig, dass man die richtigen Partner an der Hand hat als Unternehmen, um eine für sich stimmige Massnahme zu ergreifen, wo die Wahrscheinlichkeit möglichst hoch ist, dass man einen Angriff detektiert, aber dass man es auch finanzieren kann.
Ich denke, das ist genau, du hast es gesagt, Tobias, die Logfiles, oder? Häufig haben wir Logfiles, oder? Aber die werden nicht gesichert. Und in so einem Vorfall ist es genau wichtig, dass die gesichert werden, dass die noch verfügbar sind, wo für eine Bankkonsultant eben essentiell ist, weil da kann man nachvollziehen, was ist eigentlich genau passiert, was sind also die Login-Versuche und so weiter. Und natürlich auch zusätzliche Sicherheitsservices, die man implementiert, die ich eben kann detektieren kann, wenn auf einem Gerät, auf einem Notebook zum Beispiel, irgendetwas abläuft, wo nicht sollte. Oder auf einem Server etwas abläuft, wo eigentlich nicht normal ist. Und es gibt ganz ein einfaches Beispiel. Ein Print-Server, der mit dem Internet kommuniziert, das ist nicht normal. Der kommuniziert nicht mit dem Internet. Das ist nicht notwendig, das ist intern. Er muss drucken, oder? Er muss Druckaufträge verarbeiten. Und das ist genau ein Indiz, um zu sagen, da ist etwas nicht gut. Und das muss ich können mit speziellen Lösungen detektieren, sogenannte Anomalien, und alarmiert werden durch die Anomaliefeststellung. Und dann kann ich frühzeitig agieren, bevor etwas passiert.
Wenn wir über das Thema KI reden, bezüglich Cybersecurity, bezüglich Cybersecurity Leadership, Chancen, Risiko?
Ja, sicher beides. Also wie überall hat die Medaille zwei Seiten, wo man beide Seiten gut muss anschauen und schauen, ja, wo können wir es entsprechend gewinnbringend einnutzen oder einsetzen. Ich glaube, es gibt dort, gerade wenn wir bei der Detektierung bleiben, bei der Auswertung von Logfiles, beim Analysieren von verhaltensbasierten Szenarien etc., die kann man natürlich eine unglaubliche Datenmenge sammeln, wo rein manuell nicht auswertbar ist. Und die gibt sicher jetzt mit so LLM-Modell oder AI, KI, wie man es immer will, sagen, zusätzliche Möglichkeiten, dass man dort wirklich schlaue Schlüsse kann daraus ziehen. Das Risiko dann auf der anderen Seite, in diesem Beispiel, ja, sind denn die Schlüsse, die der Computer oder die Algorithmen daraus ziehen, wirklich die wahren Schlüsse? Sind die richtig interpretiert worden? Oder haben wir allenfalls eine Fehlinterpretation drin von einer Meldung? Also die sogenannte false positiv und false negativ. Und ich glaube, dort muss man sich gut bewusst sein, für was dass man es einsetzt, für welchen Zweck, und vor allem sich auch bewusst sein, was ist das Resultat, das ich bekomme und wie gehe ich mit dem.
Also es braucht entsprechende Fachmann, der genau drauf schaut, kann aber natürlich eben am Fachmann helfen, entsprechend Daten oder Big Data, grosse Datenmengen, die da sind, zu analysieren und auf mögliche Incidents, auf mögliche Breaches hinzuweisen.
Das ist genau so, und dort geht schon ein neues Spektrum auf, neben den Haufen Chancen, die KI mit sich bringt, schlussendlich eben auch die Risiken aufgehen. Ja, wer darf jetzt einen KI-Agent zum Beispiel nutzen? Mit welchen Daten, die der KI-Agent nutzt? Also die Datenklassifizierung wird absolut zentral. Ein banales Beispiel zu nennen, wenn ich als Teamleiter einfach anfrage, was hat mit Teams für Salärstruktur und für Ausbildung, um da ein super Reporting zusammensetzen, ist ja das gut? Das ist das schlussendlich das, was ich eigentlich ja will. Ja, was passiert, wenn ich sage, machen wir das Gleiche über den CEO oder über den anderen Bereich? Vielleicht wollte ich das zulassen, vielleicht aber auch nicht. Also dort gibt es ein neues Gefahrenpotenzial, und ich viel genauer muss überlegen, welche Daten will ich überhaupt wem zugänglich machen. Und ich sage immer, KI sich als Mitarbeiter vielleicht auch anschauen, eben als Agent, als Mitarbeiter. Ja, darf jetzt der KI-Agent eigentlich die Informationen zugreifen, einerseits, und die Informationen auch weitergeben in der Person, die eine Rolle XY hat. Also das ist eine rechte Herausforderung, die wir uns haben, wenn es um sensitivere Daten geht.
Ja, ich glaube, das ist zentral, also dass man wirklich weiss, für was zu schauen. Und wir haben ja als One Consult nebst der Incident Response Part haben wir das Team, das Pentest Threat Teaming macht, also die ganze Offensive Security. Und dort ist natürlich ein zentrales Thema, genau herauszufinden, was kann so ein AI-Bot-Agent einem für Daten rausgeben, was man vielleicht nicht damit geplant hat, dass das rausgeht. Und ich glaube, dort ist es ganz wichtig, darauf zu schauen, mit was für Daten tun wir das System lehren. Was für Daten sollen dort überhaupt drin sein? Und der sicherste Schutz dort ist immer, also dort, wo man Risiken sieht, wo man sagt, jetzt in deinem Beispiel, oder der Lohn vom CEO, sollte man nicht bekannt geben, dann muss man sich vielleicht überlegen, ja, muss der wirklich auch dort drin sein oder nicht? Ja. Weil die Systeme sind halt schon anfällig, beispielsweise sogenannte Prompt Injections, also wo man dann halt eine geschickte Fragestellung versucht, an Informationen hinzukommen, wo so nicht angedacht gewesen wäre, und das funktioniert sehr gut.
Das heisst, die richtigen Daten am richtigen Ort ablegen, das ist sicher schon mal wichtig. Was gibt es grundsätzlich für Guidelines? Kann man sagen, auch Unternehmungen, die sagen, bei uns, da möchten wir keine LLMs im Einsatz haben, auch dort gibt es Mitarbeitende, die die LLMs irgendwo im Einsatz haben, auf die eine oder andere Art. Also geht es überhaupt noch ohne KI? Kann man ohne LLM funktionieren? Muss man es regulieren? Muss man es reglementieren?
Also grundsätzlich geht es natürlich schon ohne KI. Die Frage ist, bin ich noch wettbewerbsfähig? Weil für mich ist schon die Frage nicht einsetzen oder nicht einsetzen, sondern die Frage ist, wenn und wie einsetzen. Oder? Wenn ist ein gewisser Reifegrad da, dass ich auch Qualität kann sicherstellen kann. Das ist ein anderes Thema mit KI. Ich muss auch noch beurteilen, das, was da rauskommt, klingt zwar super gut, aber stimmt vielleicht nicht. Und das ist natürlich bei internen Informationen genau das Gleiche. Oder? Stimmt das überhaupt? Ich denke, es muss einfach klare Guidelines erstellt werden, dass nicht der Mitarbeiter einfach in ChatGPT nutzen kann und alle möglichen, wenn möglich, noch Personaldaten reinladen können, irgendwelche Bewerbungsunterlagen, die halt vertraulich sind. Und KI, das schlussendlich ChatGPT, Grok oder wie sie immer heissen, zum Lernen braucht, dass sie einfach das sicherstellen, dass die Daten nicht rausgehen. Und B, auch eben klare Regelung haben, was ist zulässig, was dürfen die Mitarbeiter und was dürfen nicht.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wie beim Security-Thema, die Mitarbeitenden und das ganze Unternehmen mit ins Boot zu holen. Ich bin absolut kein Fan von Verbot, sondern man muss aufzeigen, okay, was bietet die System für Chancen und was haben sie für Risiken und davon ausgehen vom gesunden Menschenverstand der Mitarbeitenden. Awareness oder wie beim Security-Bereich genau das gleiche Thema. Was ist die Konsequenz davon, wenn man versucht, AI zu verbieten? Die ist ja so nicht. Also wenn man es technisch versucht zu verbieten auf dem Computer und sagt, du darfst es nicht nutzen, dann nimmt der Mitarbeitende halt das Mobiltelefon und tut Daten da drin oder schickt sie sich heim, macht die Abfragen daheim und dann ist es noch weniger kontrollierbar, welche Daten von meinem Unternehmen sind jetzt in welcher von diesen Services entsprechend auffindbar. Und
ich also glaube, mit Verbot schaffen wir zusätzliche Risiken auch. Da kommen neue Geräte zum Einsatzdaten, werden an neue Not verarbeitet, weil man sagt, im Geschäft möchten wir das nicht oder darf das nicht sein. Aber ganz grundsätzlich, wir wissen, LLMs, die halluzinieren. Das ist das Problem. Das ist einfach so. Das ist noch nicht abänderbar. Das heisst, auch die Daten, die ich bei einer Abfrage, obwohl Grunddaten, die ich auf dem Server hinterlege, richtig und gut sind, das LLM, das im Einsatz ist, kann unter Umständen falsche Informationen rausgeben. Und es braucht nach wie vor die Human Intelligence, also der Mensch, der in die Verantwortung geht, der Kompetenz hat, eben auch die Resultate sauber anzuschauen und wo kann ich einordnen, was die Resultate wirklich aussagen und was eben auch nicht.
Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt oder die richtige Bemerkung, die du machst, Stefan. Heute sind wir in einer Situation, wo wir es nicht beurteilen müssen, wie das in einem Jahr, zwei, drei aussieht, das wissen wir nicht. Es ist enorm, wie die Entwicklung vor sich geht. Aber ich bin schon überzeugt, gewisse Kontrollmechanismen wird es wahrscheinlich noch lange brauchen, wo einfach der Mensch muss validieren mit der entsprechenden Fachkompetenz, die er natürlich braucht. Kann das sein, kann das nicht sein? Vor allem dort, wo es kritisch ist. Und der Einsatz von KI im alltäglichen Leben, ich glaube, es wär fatal, wenn man das einfach verbietet. Absolut bei dir, Tobias. Sondern man muss einfach Guidelines geben, was soll man, was darf man machen. Was hat das Unternehmen für eine Strategie? Was tut man auch schulen, wie man gewisse KI-Möglichkeiten eben tut, effizient nutzen im Unternehmen? Und ich halte auch nichts von einem Verbot, sondern es geht eigentlich auch Richtung Security-Sensibilisierung. Das ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Man muss Mitarbeiter sensibilisieren, was eben passieren kann, wenn ich auf einen Link klicke, Cybersecurity, oder eben ein Dokument aufladen in einen KI-Agent, dass eben die Daten können weiterverändert werden und plötzlich public unter Umständen verfügbar sind.
Gibt es ein schönes Sprichwort, oder ein Fool, if a tool is still a fool, was ich raus will, das ist so, man muss wissen, was man kann erwarten davon. Also, einfaches Beispiel, als ich gerade mit der Ausbildung fertig war, also meinen ersten Schritt gemacht habe als System-Ingenieur, ist Google aufgekommen. Und das ist von verschiedenen Seiten so, hey, mit Google, da findest du ja alles, da findest du auf jedes Problem eine Lösung. Euch ITler braucht es dann nicht mehr. Und so ein bisschen ähnliche Hypothesen sind ja gemacht worden mit AI. Oder? Die Realität ist in den letzten 25 Jahren, es hat immer wie mehr ITler gebraucht, es hat sich immer wie mehr Spezialisten daraus gebildet. Und wenn man ein Problem sucht in Google, kommt man 7 verschiedene Antworten über. Sprich, man braucht dann genau gleich noch Experten, die wissen, welche von diesen Antworten ist jetzt in dieser Infrastruktur wichtig. Auf AI bezogen, wo ChatGPT aufgekommen ist. Ich habe zwei Jungs daheim, das ist für die natürlich auch super, oder? So ein bisschen Abfragen machen, auch zum Hausaufgaben lösen etc. Und um dort ein bisschen Awareness zu schaffen, habe ich mir sagen, AI aufgesetzt, das sagt LLM, und habe das selber trainiert. Und was ich dort falsch drin trainiert habe, ist, ich habe dem System gesagt, 1 und 1 gibt 7. Und hat dann die Jungs dran gesetzt und gesagt, hey, frag doch mal, was gibt 1 und 1? Oder? Und sie sind selber drauf gekommen, sind 6 und 10. Oder? Und haben beide gesagt, 1 und 1 gibt nicht 7, da gibt es 2. Da haben wir in der Schule schon gelernt. Oder warum weiss das System nicht? Und für Zuhörer vielleicht von dem Podcast, wo man das ganz einfach kann selber üben kann, ist, wenn man in einem System, es ist egal welches, eine Frage stellt zu einem Thema, wo man absolut keine Ahnung hat. Und dann kommt man wirklich eine überzeugende Antwort darauf über, wo man durchaus geneigt ist, dazu dem Glauben zu schenken. Und die nächste Abfrage soll dann ein Thema sein, wo man sich gerade beruflich damit auseinandersetzt, wo es eine Herausforderung gibt, wo auch kontrovers diskutiert wird im Unternehmen. Und mal schauen, was dazu geht. Und der Effekt ist eigentlich dann bei den meisten Gruppen, wo man das macht, genau der gleiche. Die erste Antwort ist sehr überzeugend, ja, das könnte man glauben. Und beim zweiten kommt dann meistens Gelächter, so, ja gut, also die Antwort ist jetzt weit weg von der Realität, da muss man natürlich noch A, B, C berücksichtigen und so einfach ist es nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was wir müssen lernen, oder? Was, mit was darf ich rechnen und wie muss ich mit dieser Antwort umgehen? Und da werden wir den Menschen noch recht lange brauchen dazu.
Ja, und der Punkt ist natürlich, also wir reden von Prompts, die ich brauche, um schlussendlich irgendeine Frage zu stellen und eine Lösung überzukommen. Man kann sich vergleichen, wenn ich ein Thema diskutiere mit jemandem, der null Ahnung hat, dann muss ich dann zuerst in das Thema einführen, dass er mal irgendeine Chance hat, können mitzureden. Und ist das sehr ähnlich, oder? Also ich muss eigentlich bei relativ banalen Fragen, oder? Strategie zu einem Unternehmen ist zwar nicht keine banale Frage, kann sehr umfangreich sein, aber wenn ich einfach sage, ich bin ein Unternehmen XY, mache mir eine Strategie, dann kommt deutsch gesagt Schrott raus. Also ich muss so viele Kriterien von diesem Unternehmen jetzt mitgeben, dass der Prompt sehr lang wird, wo ich vielleicht muss fragen, ist es noch zielführend, so einen Prompt zu machen, oder muss man sich selber zuerst überlegen und vielleicht auch Schnitz daraus raus mit KI versuchen anzureichen. Also KI per se ist nicht einfach intelligent, wenn man nicht auch entsprechend intelligent fragt.
Also es muss in der Realität auch wirklich können funktionieren. Also der Realitätscheck muss können gemacht werden. Ich finde es immer spannend, wenn man mit Unternehmern diskutiert, die dann sagen, oder wir führen jetzt KI bei uns ein, jetzt können wir alle Mitarbeiter, dann können wir jetzt ChatGPT über oder einen Co-Pilot anzeigen und dann funktioniert das alles. Ich bin dort ein Fan vom Sandbox-Prinzip, dass man sagt, wo haben wir einen Engpass, wo haben wir eben, was du vorher gesagt hast, da habe ich ganz viele Daten, die man manuell nicht auslesen kann, dann schaut man, ob man über KI einen Zugang bekommt. Also anfangen, wo haben wir Engpässe, also einen Prozess, wie müssen wir die Prozesse anpassen und dann im Kleinen testen, im Kleinen ausprobieren, dort die Erfahrungen sammeln, daraus lernen, überprüfen mit dem IT. Mit dem IT-Partner funktioniert das so, sind wir auf dem richtigen Weg und dann erst in einen Rollout reingehen. Anstatt gross anfangen und mit der grossen Kirche nachrücken.
Aber das ist der Punkt. Ich würde sogar noch einen Schritt früher anfangen. Man muss mal in den Leuten, die ich so in ein KI-Team reinnehmen, und das ist immer meine erste Empfehlung, bei Kunden das KI-Team definieren. Das ist nicht per se ein Geschäftsleitungsteam, natürlich auch. Aber es braucht auch Leute aus dem Business raus, die genau wissen, wie die Prozesse und so weiter funktionieren. Und da muss ich zuerst mal ein gemeinsames Wissen generieren. Weil die eine Person hat sich sehr stark mit KI beschäftigt und kann jetzt ChatGPT fast in- und auswendig und die andere Person überhaupt nicht. Also muss ich ein gemeinsames Wissen schlussendlich generieren und nachher, wenn ich das habe, kann ich eigentlich in einen Analysefaktor gehen und dort muss ich durch das Unternehmen durchlaufen und eruieren, wo habe ich Schnittstellen, Themen, wo habe ich vielleicht viele manuelle Prozesse, wo ich dann schlussendlich darauf komme, dass ich da einen Modellcase könnte mal aufsetzen und dann als Testcase nachher einführen, um zu schauen, bringt das überhaupt etwas? Weil KI ist zwar gut und recht, aber schlussendlich will ich Kosten sparen, Qualität sichern oder in den Mitbewerbern voraus sein und nur wegen lustig mache ich KI nicht. Und darum, ich glaube, das ist absolut richtig, was du sagst, Stefan, im Kleinen nachher anfangen und auch Erfahrungen sammeln. Das ist ganz wichtig.
Und schauen, haben wir den Nutzen, den wir möchten erreichen, erreichen wir den auch wirklich?
Ja, und vor allem, was ist das Problem, das wir damit lösen wollen und wieso ist das Problem bis jetzt noch nicht gelöst? Also ist wirklich KI der Schlüssel dazu, der hilft, das Problem zu lösen, oder ist das Problem noch immer ganz anders? Beispiel CRM-System, ERP-System, fast jedes Unternehmen im Einsatz, und dort scheitert man auch heute nach so vielen Jahren oft noch der Datenintegrität. Oder also sind die Daten richtig erfasst? Haben wir überall Daten gleich erfasst, etc.? Also auch die Datenqualität, die halt muss stimmen, damit man noch einen mit Business Intelligence Tool darauf oben kann arbeiten. Und bei der AI gilt genau das Gleiche. Also das wird mir nicht wundervoll bringen. Es kann mir natürlich helfen, und das ist auch sehr gut, wenn man dort den Gehversuch macht. Und als Beispiel auch unter Unternehmen, oder Leute, die damit arbeiten, das finde ich gut, wenn man den Spieltrieb auch unterstützt und Möglichkeiten gibt, in einem gewissen geschützten Rahmen sich dort auszuprobieren. Aber wenn dann plötzlich ein Mitarbeiter von vorne oder auch ein Teammitglied aus der Geschäftsleitung, wo auch immer, also überhaupt nicht auf einer Stufe festzumachen, plötzlich anstatt 3 Zieler halbe Aufsätze schreibt im E-Mail, dann ist das auch nicht mehr authentisch. Und das fällt dem, der es liest, gerade auf. Und dann merkt er gerade, hätte er es jetzt einfach schnell machen wollen, hätte er keine Zeit gehabt, und er stellt eine ganz andere Frage. Also das ist ganz wichtig. Oder, dass man
das kann Vertrauen kaputt machen, genau, und, ja, und gleichzeitig auch unglaublich viel Zeit kosten.
Ja. Zeit fürs Falsche eingesetzt.
Oder Zeit fürs Falsche eingesetzt. Ich möchte gerne auf die andere Seite kommen. Nämlich KI wird eingesetzt von all denen, die gerne mal in die Firma reinhacken. Da ist man auch sehr viel gewappnet oder besser gewappnet unterwegs, wenn es um Cyber-Attacks geht. Also das E-Mail vom Prinz von Persien oder weiss nicht wo findet, wir haben da noch Vermögen offen, oder wir sind jetzt Microsoft-Hotline, wo Leute, die Zeiten, die sind ja vorbei, auch wegen KI. Ist es schwieriger geworden, wahnsinnig viel schwieriger geworden, um überhaupt noch können erkennen? Du hast vorhin in deinem Fall, Toni, erwähnt, da hätte man gar nicht können merken, auf was man da klickt. Der Mitarbeiter hat das gar nicht können sehen. Bringen die Sensibilisierungsmaßnahmen heutzutage noch etwas, wenn sich eben auch die Hackerinnen und Hacker so stark weiterentwickeln, KI einsetzen, mit Deepfakes unterwegs sind?
Ja, ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung in der heutigen Zeit. Wie gehen wir mit diesen neuen Risiken um oder mit diesen neuen möglichen Angriffsszenarien? Seien dann eben die alten Phishing-Mails vom, ich habe, du hast gesagt, Prinz oder von irgendeinem Land oder der Cousin, der verloren gegangen ist und Geld braucht die Rückreise, die gibt es heute immer noch. Und warum gibt es die noch? Die funktionieren halt auch immer noch. Ich glaube, wir dürfen uns sicher nicht davon verschliessen, dass auf Seiten jetzt von den Angreifern KI genutzt wird, wo die Möglichkeiten hat, in der kürzester Zeit präzisere E-Mails zu schicken, also sogenanntes Spearfishing, also gezieltes Phishing auf eine Einzelperson, halt herauszufinden, was hat die noch für Hobbys, das zielgerichtet das E-Mail verfasst, wo entsprechend dann auch die Chance höher ist, dass man darauf einsetzt. Darum ist es besonders wichtig, dass man auch auf der Verteidigungsseite mit den gleichen Mitteln schafft, oder dass man dort mit gleich langen Speer schafft. Also es wäre falsch, oder jetzt die KI zu vertiefen oder sagen, ja, dort hat es überall Schwächen, ja, das hat noch Schwächen. Das wird sich aber auch weiterentwickeln. Also müssen wir uns heute Gedanken darüber machen, wie können wir das für die Verteidigung nutzen. Und dann so halt auch besser gewappnet sein. Aber der einfachste Trick dort kommt dann halt zurück auf den Menschen. Und ich glaube, dort müssen wir die Awareness bringen. Oder wo spielt der Mensch die entscheidende Rolle? Und genau bei diesen E-Mails, wenn ich plötzlich ein E-Mail bekomme von einer Person, die mir noch nie angeschrieben hat, im Namen von vielleicht jemand anderem, dann gibt es ganz einen einfachen Trick. Ich rufe dem schnell an. Oder wenn wir jetzt wieder ein bisschen vom Homeoffice zurückkommen ins Büro, oder? Also wo das Büro einen Vorteil hat, ich kann schnell zum angeblichen Absender, wenn er jetzt intern ist, zum Beispiel rüberlaufen und sagen, hey, hast du mir das Mail geschickt? Und ich glaube, dort haben wir ein enormes Potenzial, oder, in uns als Menschen, dass wir zwar die Tools auch nutzen, aber dass wir genauso das Zünglein an der Waage sind, wo dann schlussendlich entscheidend ist, oder kommt es gut oder nicht gut.
Ich finde es noch lässig, dass du jetzt nicht einfach sagst, oh, da muss man dann aufpassen und dann ist das Problem gelöst, sondern wechsle den Kanal. Nimm das Telefon, ja. Nimm das Telefon in die Hand, schreib ein WhatsApp, geh auf die Person zu oder lauf ins an der Büro über, anstatt dass du dir vor dem Computer alleine Gedanken machst, könnte das echt etwas sein. Und wenn du die Möglichkeit nicht hast, auf die Person zuzugehen, Klassiker, oder die Person ist auf Geschäftsreise oder nicht erreichbar oder was auch immer, dann gibt es immer noch einen Sparringpartner intern in der IT-Abteilung oder auch extern, wo man noch nachfragen kann.
Ja, ich glaube, dort der Grund, ja, das ist ein grosses, ich bin da echt ein Menschenfan, oder? Da merkt man wahrscheinlich. Aber ich glaube, wir müssen die Tools richtig einsetzen. Und wir müssen schauen, dass das nicht Tools sind, die uns steuern, sondern dass wir die sind, die diese Tools steuern und den Nutzen daraus ziehen. Und dort hat man ein enormes Potenzial in allen Bereichen, also auch in Unternehmen, um mit so Technologien wirklich gewinnbringend können umgehen und eine enorme Chance, genau das Gefahrenrisiko, das entsteht, durch den Einsatz halt als Mensch wieder entsprechend zu reduzieren, indem dass man den Umgang damit lehrt.
Technologie ist Technologie, die hat Chancen und Risiken. Die Frage ist, wer setzt sie ein und für was?
Das ist der Punkt. Und für mich es ist immer gefährlich, wenn man technologiegläubig wird. Jetzt haben wir ja 4 Firewalls installiert und. Jetzt ist es sicher. Nein, ist es nicht. Der Mensch hat eigentlich zwei Rollen. Die grösste Gefahr ist aber auch in einer Rolle mit den grössten Stärken. Die grösste Gefahr ist, passiere mit schlussendlich Fehler. Ich klicke auf irgendetwas, was ich nicht hätte sollen. Aber das grösste Potenzial ist auch hinzuschauen, was ist jetzt genau hinter dem Link, wo ich da draufklicken kann, oder ist jetzt der Absender tatsächlich irgendein sbb.ch als Beispiel zu nennen, oder ist da irgendetwas kryptisch .it oder .de, wo einfach nicht SBB kann sein. Also die Sensibilisierung und die Möglichkeit, die der Mensch hat, zu eruieren, kann das sein oder nicht, das kann er mal selber. Und der, absolut, wenn er eben nicht sicher ist. Und das vermisse ich heute ein bisschen in der Kommunikationsart, die Leute miteinander kommunizieren. E-Mail ist das Allerheilige, wenn es um Kommunikation geht. Das Telefon braucht man schon fast nicht mehr. Das Telefon in die Hand nehmen. Einfach das Telefon in die Hand nehmen und sagen, du, hast du mir jetzt ein E-Mail geschickt? Nein, welches E-Mail? Und schon ist es klar.
Aber ganz pragmatisch den Kanal wechseln.
Genau, den Kanal wechseln oder auch zu hinterfragen, gebe ich jetzt als Fuchs einen Millionenauftrag und sonst bewegen wir uns ein paar tausend Franken. Einfach gesunder Menschenverstand, kann das überhaupt sein? Und wenn dann noch der Faktor, es muss super schnell gehen, die Überweisung, dann muss doppelt alarmiert sein, weil ein grösserer Betrag überweisen, sehr schnell. Das ist ein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch. Und da habe ich natürlich schon Möglichkeiten, Vier-Augen-Prinzip noch einzuführen und so weiter. Aber wenn sich natürlich der Mensch nicht daran hält und das umgeht und hat die Überweisung gleich sehr schnell macht, dann ist es auch passiert. Aber auch dort einfach sensibilisieren mit Real Cases und einfach gesunden Menschenverstand. Und da wird sehr oft in so Cases, wenn man dahinter fragt, wie hätte das können passieren? Man hat sich nicht an den Prozess gehalten. Man hat dem Klienten zum Beispiel angerufen, willst du wirklich die Überweisung machen? Und so passiert es, oder? Also sich dran halten am Prozess und schon senden, eben, ich wiederhole mich, gesunder Menschenverstand, kann das sein? Ist jetzt das so?
Was kommt auf uns zu in Zukunft? Was braucht es im Bereich Cybersecurity Leadership auf Seite der Firmen, von der KMU, um sich weiterentwickeln? Was sind die Themen, die ihr sagt, da müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen als Experten?
Ein Blick in die Glaskugel ist schwierig, oder? Also wenn ich den könnte so beantworten, dann will ich sich ganz viel Geld machen damit im Grundsatz. Es gibt aber so gewisse Konstanten, die man auch aus der Vergangenheit heraus mitnehmen kann. Ich glaube, wir müssen lernen, mit dem schnellen Wechsel auch von den Technologien, mit der sehr schnellen Weiterentwicklung auch von Neuem, jetzt nicht nur technologiebedingt, auch umweltbedingt, oder? Die Welt dreht sich so schnell wie wahrscheinlich noch nie. Das heisst, wir können so schnell in neue Situationen rein, wo wir uns unseren Stärken bewusst sind und wissen, ja, wie gehe ich jetzt mit dem um, was machen wir jetzt da? Und wenn wir zurückkommen, das ist ja schon diverse Mal angetönt worden, es gibt halt so gewisse Prinzipien, die wir schon seit x Jahren haben. Jetzt als kleines praktisches Beispiel, wenn wir unsere Statistik anschauen in unserem Incident Response Team und die Fälle analysieren, einfach jetzt vom laufenden Jahr und auch vom letzten Jahr, was war der Haupteintrittspunkt bei erfolgreichen Hacker-Attacken, dann sind das Schwachstellen im System. Also Systeme, die zum einen nicht gepatcht worden sind, wo Updates nicht eingespielt worden sind, wo veralteten Versionen waren, sind etc. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, ja gut, man muss halt die Systeme updaten, ja. Das ist aber nicht ganz so einfach. einfach. Also es gibt da einen Lanzenbrecher für alle Informatiker und Infrastrukturbetreiber. Die Infrastrukturen sind halt heute auf einem enorm hohen Komplexitätslevel und man kann nicht in allen Fällen einfach so patchen. Natürlich wäre es vielleicht in gewissen Fällen möglich, dann muss man schauen, sind ausreichend Ressourcen rum etc. Und halt auch die sogenannte Time till Exploit, also die Zeit, die vergeht, wo eine Schwachstelle bekannt ist, bis sie durch die Täterschaft ausgenutzt worden ist, die ist enorm kurz geworden. Also, wo wir uns kennengelernt haben, oder hat man dort noch vor Wochen geredet, wo der Eintritt stattgefunden hat ins Unternehmen, bis dann mal verschlüsselt wurde. Und heute ist das Teil so eine Sache von Minuten. Und dann müssen wir schon schauen, ja, findet man Lösungen, und zwar nicht neue Lösungen mit grossem Marketing-Brimborium, wo dann wieder irgendwo in einer Messtür verkauft wird, wo das Problem nochmal löst, sondern finden wir Lösungen für die wirklichen Probleme. Also gelingt es uns in den Infrastrukturen, zum einen gute Leute auszubilden und weiterzubilden, die mit dieser Komplexität Schlag kommen, und bringen wir die Komplexität raus, damit wir mit diesen Risiken umgehen können. Also die Hausaufgaben, die wir heute machen sollten, sind grossenteils ähnlich, vielleicht ein bisschen in einem neuen Schluch. Oder? Das werden auch in Zukunft ähnliche Themen sein.
Ja, wir als IT-Partner von unseren Kunden, das ist natürlich schon eine von unseren Hauptaufgaben, dass die Systeme aktuell sind, patched sind. Einerseits, und wenn Schwachstellen auftauchen, da werden wir ja von den Software-Lieferanten zeitnah informiert, dann müssen wir halt die Patches sehr schnell einspielen, was wir auch möchten. Und ja, das gibt halt wieder Unterbrüche auf der Kundenseite, aber im Sinn von der Sicherheit ist das absolut zwingend. Und das andere ist natürlich auch im Design von Lösungen, dass man auch Sicherheitselemente, Sicherheitsüberlegungen einfließen und Komplexität macht Sicherheit nicht einfacher. Also vielleicht auch schauen, wo kann man Komplexität rausnehmen, wenn man System designt, Architekturen macht, im Sinn, dass es auch einfacher kontrollierbar ist und somit auch die Sicherheit einfacher umsetzbar ist.
Dann wissen wir, mit welchen Fragen ihr euch auseinandersetzen, dass man den Blick in die Glaskugel eben nicht müssen machen, weil sich auch die Glaskugel so viel schneller dreht und bewegt wie alles andere. Ebenfalls auch. Ich danke euch ganz herzlich für euren Einsatz zum Thema Cybersecurity Leadership, für die Einblicke in die Tiefe, in euer Arbeiten und vor allem in eure Zusammenarbeit. Merci vielmals.
Herzlichen Dank. Merci.
Und Ihnen und euch danke fürs Zuhören. Das ist der iSource Podcast. Ich bin der Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.
iSource Podcast. Weitere Informationen unter isource.ch.